Mit Mut, Wut und Liebe zum Bluten. PMS Talks, dein Podcast für tabufreie Aufklärung, Körper- und Zykluswissen und Fempowerment. Herzlich willkommen zu PMS Talks. Ich bin Dr. Miriam Wagner, alias Doktorin Vagina. Und heute kommt endlich ein Thema, auf das ihr wahrscheinlich alle schon ein bisschen gewartet habt. Es geht ja nicht nur um PMS, es geht um alle Phasen in unserem zyklischen Leben, wollte ich gerade sagen, im Leben von Menschen mit Zyklus. Und ja, PMS spielt da auch eine Rolle und das könnte viel, viel stärker werden, wenn wir in die Perimenopause kommen. Auf jeden Fall Beschwerden. Da gibt es ähnliche Sachen. Es gibt neue Beschwerden, die vielleicht auftreten. Es gibt vielleicht auch gar keine Beschwerden, die auftreten. Ich finde es genial, dass heute das Thema immer präsenter wird in den Medien, weil man jahrzehntelang nicht darüber geredet hat. Und ihr wisst, wir reden hier über alle Themen, die auf den Tisch gehören. Und meine heutige Gästin, die beschäftigt sich nur mit dem Thema Perimenopause, Menopause und allem drumherum. Sie ist Allgemeinmedizinerin, Menopausenmedizin-Spezialistin und hat eine eigene Praxis hierzu in Hamburg. Ich begrüße Sophie Berking. Hi.
Hi Miriam, ich freue mich riesig dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute mit mir sprichst. Wir haben ja auch kleine Parallelen, beziehungsweise du bist mir schon einen Schritt voraus. Du hast nämlich Menopausenmedizin an der jetzt University of South Wales studiert. Und bist eine, ich weiß gar nicht, ob es noch jemand gibt in Deutschland, der das schon gemacht hat.
Ich glaube ehrlich gesagt, ich bin die Erste, weil der Kurs ist auch super neu. Den machst du jetzt auch. Und genau, also soweit ich weiß, in Deutschland bin ich die Einzige. Und ja.
Ja, fantastisch. Also wir sind drei Ärztinnen in Deutschland, die das schon studiert haben. Und ich finde es wichtig, dass das auch ein extra Kurs wird. Denn Wissen über die Menopause, die Perimenopause wurde lange Zeit ja nicht gelehrt oder bis heute noch zu wenig meiner Meinung nach in Unis. Und es ist ganz wichtig, dass wir da jetzt neue Curricula mit auf den Weg geben. Aber lass uns doch direkt in unser Interview starten. Wir haben nämlich viel zu erzählen und viel Wissen zu teilen. Meine erste Frage, die ich an alle Menschen stelle, die hier mit mir sprechen. Für was brennt dein Herz, wenn es um die Wechseljahre geht bei dir? Welche Message möchtest du heute mit diesem Podcast-Interview in die Welt schicken?
Ja, also da könnte ich 5000 verschiedene Sachen dazu sagen, aber ich habe mich versucht, auf einen abzugrenzen. Also mein Herz brennt wirklich für die Aufklärung über die Wechseljahre. Ich finde, es ist, wie du sagtest, es ist so ein wichtiges Thema. Es betrifft alle Frauen irgendwann. Nicht nur, es ist nicht wie Bluthochdruck oder Diabetes, wo es nur ein Anteil der Bevölkerung betrifft. Es betrifft alle Frauen. Und ich finde, wir können nur diese Symptome nur behandeln und diese chronische Erkrankung, die dazu gehören, nur vermeiden, indem wir alle darüber sprechen und alle darüber Bescheid wissen. Also Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wir sollen alle über die Wechseljahre mehr sprechen.
Ich glaube, da war letztens doch ein Artikel in irgendeiner größeren Zeitung in Deutschland, dass es doch jetzt mal gut wäre, darüber zu sprechen. Haben wir ja jetzt schon genug drüber gehört. Wir sagen beide klar, nein, auf keinen Fall. Wir müssen viel mehr darüber sprechen, bis es Normalität wird. Bis jeder Mensch weiß, dass diese Phase irgendwann kommt und was das bedeutet und was man bei Beschwerden tun kann.
Ja, auf jeden Fall. Stimme ich hundertprozentig zu.
Lass uns mal definieren. Wir fangen ja bei den Basics an. Was bedeutet eigentlich Menopause und was sind so Begriffe wie Perimenopause oder auch Prämenopause war jetzt immer mal wieder in den Medien oder war immer mal wieder zu lesen. Ich lerne jetzt menopausale Transition in meinem Kurs. Kannst du da mal ein bisschen Klarheit schaffen?
Ja, gerne. Also es ist auch super verwirrend, ich finde, wenn man so in Social Media unterwegs ist. Also die Menopause im Grunde genommen ist halt nur ein Tag im Leben. Also das ist der erste Tag der letzten Regelblutung. Also das ist medizinisch gesehen Menopause. Aber es ist ein bisschen verwirrend, weil im englischsprachigen Raum wird das gleich oder parallel mit einer Perimenopause verwendet. Also das im Internet häufig steht dann irgendwie Menopause, was eigentlich damit gemeint ist, Perimenopause. Und jetzt, also was ist die Perimenopause? Die Perimenopause ist die Zeit um die letzte Regelblutung herum. Also die circa 3 bis ungefähr 10 Jahre. Und das erste Jahr nach der letzten Regelblutung, das gehört auch zur Perimenopause, weil man diese Diagnose Menopause, also Aufhören der Blutung, kann man nur 12 Monate, nachdem eine Frau keine Blutung mehr hatte, feststellen. Also das ist die Perimenopause und die Prämenopause. Der Begriff mag ich nicht so wirklich, weil ich finde das super verwirrend. Also das heißt eigentlich medizinisch alles, was vor der Menopause kommt. Aber man kann ja auch, wie du sagtest, der Menopause-Transition, also die Prämenopause ist alles vor der Menopause-Transition. Die Menopause-Transition ist im Grunde genommen gleich mit der Perimenopause zu setzen, mehr oder weniger. Und Prämenopause wird häufig benutzt, um die späten reproduktiven Phase zu bezeichnen. Also das ist die Phase, in der die Regel noch super regelmäßig kommt. Aber die erste Anzeichen für die Perimenopause kommen, wie zum Beispiel verstärktes PMS oder die Blutung wird vielleicht ein bisschen stärker, sowas. Und der Begriff Prämenopause wird häufig benutzt, um das zu beschreiben. Aber ich finde, wie gesagt, besser wäre es einfach spätere reproduktive Phase oder auch frühe Perimenopause. Es sind fließende Übergänge. Also das weißt du bestimmt auch von deinem Kurs, den wir auch gemacht haben. Es gibt so strenge Kriterien dafür, nach diesen Straw-Kriterien heißen die, aber das ist halt so Wissenschaft und die Realität widerspiegelt das nicht so hundertprozentig und das sind fließende Übergänge. Also ich finde, wir können einfach Perimenopause verwenden und einfach spätere reproduktive Phase, wenn der Regel noch super regelmäßig ist, zum Beispiel.
Finde ich voll gut. Ich tatsächlich habe noch mit Prä- und Perimenopause argumentiert in meinem ersten Buch, weil ich das so anschaulich fand. Aber ich finde jetzt nach meinem Kurs auch späte reproduktive Phase und Perimenopause irgendwie besser. Aber letzten Endes, was wichtig ist, es gibt eben eine Phase im Leben, wo die Hormone sich ändern und das kann eben auch schon Ende 30 oder Mitte, Ende 30 tatsächlich anfangen. Und wenn man, das ist das, was ich häufig höre, eben 40 ist zum Beispiel, jetzt einfach nur eine Zahl in den Raum geworfen, ja, und merkt, da passiert was und da verändert sich was in meinem Körper, das kann eben Teil dieser perimenopausalen Transition sein.
Und ja, absolut.
Das ist genau das, was ja viele Menschen häufig hören. Nee, sie sind noch viel zu jung für die Menopause. Ja, für diesen Tag sind sie wahrscheinlich noch zu, hoffentlich, sonst ist es eine frühzeitige. Aber das kann eben schon Teil dieses Übergangs sein. Und das, finde ich, ist irgendwie dieses Wichtige bei all diesen Definitionen, die wir so haben, dass wir mal anerkennen, dass da zu einem hormonellen Wandel kommt, der sich eben auch äußern kann. Und diese Beschwerden dürfen wir ernst nehmen. Und es hat nicht zwingend was mit meinem Alter zu tun.
Ja, also auf jeden Fall. Und also was ich auch vorhin erzählt habe mit den, also die Perimenopause, die hält ja so, sagen wir Pi mal Daumen, grob 3 bis 10 Jahre an. Und wir wissen, dass in Deutschland der durchschnittliche Alter für die Menopause, also dass die Regel aufhört, ist so zwischen 51 und 52. Wenn wir -10 Jahre nehmen, ist es total normal und nicht, also super häufig sogar, dass Frauen mit Anfang 40 oder Ende 30 schon in der Perimenopause sind. Und das höre ich in meiner Praxis wirklich jeden Tag. Mein Arzt hat zu mir gesagt, ich bin zu jung, um in der Perimenopause zu sein. Quatsch. Ja, wenn die Symptome alle da sind, dann ist das die Perimenopause.
Ich habe eben schon reingeworfen, wenn das jetzt ganz früh ist, premature ovarian insufficiency. Ach, was bedeutet das denn? Also wann ist es so aufhorchen? Weil ich finde, wenn einem dieses immer entgegengeworfen wird, auch so, nee, sie sind viel zu jung dafür. Nee, es gibt auch Fälle, das ist wirklich sehr jung, dass das passiert. Kannst du dazu nochmal was sagen? Wann sollte man da aufhorchen? Wie alt, was bedeutet das überhaupt, dieser Begriff?
Ja, super gerne. Also auch super wichtige Frage, finde ich. Also POI ist tatsächlich, wenn Frauen unter 40 in die Wechseljahre kommen. Und warum ist das wichtig? Weil es hat, also da haben wir tatsächlich, im Gegensatz zu der Menopause im normalen Alter, da haben wir auch tatsächlich Daten dazu. Frauen, die unter 40 Jahre alt in die Wechseljahre kommen, die haben ein, also erhöhtes Risiko für, ich liste jetzt auf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz Osteoporose, Depression, nicht vergessen natürlich die Infertilitätsprobleme. Also es ist schwierig für die Kinder zu kriegen, wenn die noch keine Kinder haben. Und das, wir wissen wirklich, diese Frauen, die sterben früher als andere Frauen, wenn das nicht behandelt wird. Und ich will damit niemand Angst machen. Aber was ich super häufig höre, ist, dass aber die Pille verschrieben wird und tschüss und ist gut. Das ist eigentlich nicht richtig. Und es gehört interdisziplinär. Das heißt, auch medizinisch einfach viele Ärzte arbeiten zusammen und wir gucken einfach diese Frauen, dass diese Frauen gut, sich gut aufgehoben fühlen, dass sie wissen, was können sie machen, damit die ihre Herz-Kreislauf-Risiko senken, dass die richtigen Hormone kriegen in der richtigen Dosierung und psychologische Unterstützung und. Also POE gehört auch, also wenn Frauen unter 40 sind und das Gefühl haben, die kommen in die Wechseljahre, bitte, bitte, bitte zum Arzt gehen. Und wenn die dich nicht ernst nehmen oder die ernst nehmen, zu einem anderen Arzt gehen, bis jemand hilft, weil das gehört behandelt.
Ich finde es ja auch ganz toll, dass du Allgemeinmedizinerin bist. In Deutschland hat man so das Gefühl, Wechseljahre ist klar, das ist ein Thema von GynäkologInnen. Aber ist es, finde ich, gar nicht. Es ist ein interdisziplinäres Thema, wie du gesagt hast. Und es spielt auf all unsere Systeme gesundheitlich ein. Auch gerade Osteoporose ist so ein großes Thema. Und Blutfette, Herzinfarkt. Ja, unsere Hormone haben protektiven Effekt auf uns, ja, und ich bin ja auch schon so, dass ich denke, ja, vielleicht auch einfach einen präventiven Effekt, den wir auch länger brauchen, als wir die Hormone vielleicht natürlicherweise haben. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber das sind Vermutungen, ne? Das sind Vermutungen. Wir haben noch keine Beweise dafür, aber es gibt Hinweise dafür, denen man hoffentlich mit Forschung nachkommt. Und das ist doch ganz wichtig, mit mehreren Menschen drauf zu gucken, die sich auskennen, nicht nur mit so einer Single GynäkologInnenbrille, finde ich auf jeden Fall. Heißt denn die POI, dass man dann die letzte Blutung hat vor 40 oder heißt das dann, dass man vor 40 in die Wechseljahre kommt?
Das ist tatsächlich also POE ist ein bisschen anders. Also wenn Frauen unter 40 schon unregelmäßige Blutung haben oder wenn die sagen, ich habe gar keine Blutung mehr und ich habe krasse Hitzewallungen, dann muss man das untersuchen. Ja. Und wenn das ist tatsächlich der Ausnahme, was Labordiagnostik angeht, da guckt man tatsächlich nach dem FSH-Wert. Und um das zu bestätigen und guckt, ob gibt's eine andere Ursache dafür. Wenn es keine andere Ursache ist, dann ist es POI. Aber das ist dann alles unter 40. Also das ist auch, ich finde diese Cut-off natürlich, dass es halt, wenn jemand 40 ist und sagt, okay, muss ich jetzt mal eine POI-Diagnostik machen, weil die 40 sind, ist da der Cut-off, ist das, und da sind auch so ein bisschen fließende Übergänge. Aber es geht darum, nicht zu verpassen oder nicht zu übersehen, dass Frauen unter 40, die niedrig Östrogen haben, weil die keinen Eisprung mehr haben oder die Eierstockaktivität einfach nicht mehr da ist, dass die Hormone bekommen, um diese chronische Erkrankung zu vermeiden.
Und du machst ja die fließende Überleitung zu meiner nächsten Frage, die lautet, wie diagnostiziere ich denn die Menopause? Und ganz viele Menschen oder den perimenopausalen Übergang, die Wechseljahre, ganz viele Menschen kommen ja in die Praxis und sagen, bitte bestimmen Sie meine Hormone. Und dann sagen ganz viele ÄrztInnen, macht keinen Sinn. Macht natürlich schon manchmal Sinn. Wie gehst du denn vor? Wie macht man so nach aktuellem Standard, nach aktuellem wissenschaftlichen Standard, den wir so haben, eine Wechseljahrsdiagnostik?
Also das ist überwiegend, also es ist im Grunde genommen, was wir Ärzte eine klinische Diagnose nennen, das heißt für alle anderen, dass wir im Grunde genommen die Diagnose anhand die Beschwerden und die Symptome, die uns erzählt werden, feststellen können. Also insofern stimmt es so ein bisschen, also dass es häufig nicht sinnvoll ist, Labor abzunehmen, mit einem großen Aber. also die Beschwerden an sich, wenn jemand mit mir spricht und sagt, ich habe dies und das und jenes und ich denke, okay, wunderbar, das passt alles zu Wechseljahre. Aber wenn da irgendwelche Zweifel sind oder ich irgendwas anders ausschließen möchte, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, also die Laborwerte zu bestimmen. Und da braucht man nicht so ein riesen Hormonpanel dafür. Es sind zwei Werte, die ich wichtig finde. Das ist also das FSH, das ist dieser Hormon, der aus dem Gehirn kommt und die Eierstöcke ankurbelt, und das Östrogen oder Estradiol. Aber die sind häufig normal. Und ich sehe auch super viele Patienten, die sagen, mir wurde gesagt, ich kann nicht in den Wechseljahren sein, weil meine Hormonwerte normal sind. Und wir wissen, Nummer eins, was wir über die Wechseljahre wissen, ist, dass die Hormonwerte schwanken. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir einfach einen Zeitpunkt erwischen, in dem die Hormone normal sind und der Spanne, also diese Normalwerte für diese Hormone, der ist riesengroß. Ja, das heißt, es ist häufig richtig, richtig spät in der Perimenopause, also kurz vor der letzten Regelblutung, dass die Hormone erst überhaupt im nicht normalen Bereich sind. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, Labor abzunehmen. Da stimme ich wirklich zu. Und ich verstehe auch, dass viele Ärzte sagen, macht keinen Sinn. Aber ich finde das trotzdem, wenn man das ganzheitlich betrachten will, ich finde es trotzdem schön, also eine Momentaufnahme zu machen, so eine Statusaufnahme, um einfach zu gucken, weil manchmal ist es doch in der einen oder anderen Richtung aussagekräftig.
Naja, wenn man so früh dran ist eben, macht es ja schon Sinn, wegen dem POI.
Ja, also bei POI auf jeden Fall.
Nur eben standardmäßig nicht unbedingt. Und ich frage mich, wo misst man das denn? Ich mache diese rhetorischen Fragen. Im Blut, ne? Weil es gibt doch auch so viele Speicheltests jetzt online erhältlich. Was sagst du? Ich habe dazu übrigens nochmal für alle, die es wissen möchten, eine eigene Folge mit Dr. Ela gemacht, über Hormonwerte bestimmen. Aber jetzt nochmal hier. Was ist mit so Speicheltests? Die kann man ja überall bekommen.
Ja, die kann man überall bekommen. Und ich finde, das hört sich immer super verlockernd an. Und man kriegt natürlich auch Hormonwerte. Aber leider ist das nicht so wirklich evidenzbasiert. Also wir haben nicht so super viele große Studien, die diese Tests validieren. Und wenn wir wirklich sicher sein wollen, sollten wir das im Blut bestimmen.
Alles klar. Dann haben wir das jetzt im Blut bestimmt. Und wollen uns nochmal die Symptome angucken. Weil du hast gesagt, klinische Diagnose steht im Vordergrund. Was wäre denn jetzt mein Aha-Aufrüttelerlebnis? Hier sollte ich mal zur Menopausenspezialistin gehen.
Boah, das ist super vielfältig. Es ist eine richtig lange Liste. Aber was ich erlebe im Alltag und wahrscheinlich du auch, ist, dass diese klassische Hitzewallung, die alle so kennen, die kommen ja bei vielen Frauen gar nicht vor. Also wir wissen so ungefähr 70% aller Frauen kriegen Hitzewallung irgendwann, aber das heißt immerhin, dass 30% gar keine Hitzewallung kriegen. Und vor allem, ich finde, je mehr wir über die Wechseljahre wissen, desto mehr kommt dieses Fokus auch auf der frühen Perimenopause. Und was viele Frauen, also was ich erlebe, ist, dass viele Frauen, die als erste Beschwerden haben, sind die psychische Sachen, wie depressive Verstimmung oder Schlafstörung oder total gereizt. Ich kann meinen Mann nicht mehr sehen, ich halte ihn nicht mehr aus. Sein Schnarchen oder sein Kauen oder sein Atmen nervt mich. Also solche Sachen. Ich rede natürlich nicht von mir. das berichten auch wirklich super viele Patientinnen von mir. Aber es sind wirklich, also meine Wahrnehmung ist wirklich diese, und dazu gibt es auch tatsächlich auch Studien mittlerweile, es sind diese psychischen Beschwerden, so Stimmungsschwankungen, also dein Thema auch verstärktes PMS. Ja. Und das sind die, finde ich, häufig übersehene Beschwerden, die auch eher früher kommen. Und natürlich gibt es auch ganz viele andere Sachen, Gelenkschmerzen. Die Patienten waren schon beim Orthopäde, der hat versucht mit Spritzen und die sind das und jenes. Also Frozen Shoulder ist auch so ein Begleitsymptom von den Wechseljahren. Oder gastrointestinal, also so Magen-Darm-Beschwerden wie Histaminunverträglichkeit aus dem Nichts oder so. Also die Liste ist wirklich lang, aber ich finde so die häufig übersehenen sind die psychischen Beschwerden, weil die immer so abgetan werden, so naja, das ist nur die Lebensphase, sie haben kleine Kinder und einen Job und das ist alles stressig momentan und häufig ist es nicht der äußere Umstände, sondern es sind die Hormonschwankungen und wenn man die behandelt, dann geht es den Frauen häufig besser. Aber was ich dazu so kurz abstecher, was ich dazu aussagen wollte, sind nicht nur die Symptome. Da gibt es, habe ich auch vorhin mit dem POI erwähnt, da gibt es super viele Prozesse, die im Körper stattfinden in den Wechseljahren. Ich finde, das würde so lange super verharmlost, ja. Nur Hitzewallung, es geht vorbei und ist gut. Nein, es ist nicht gut. Es passiert in den Wechseljahren wirklich Prozesse im Körper, die das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen. Unsere schlechtes Cholesterin geht nach oben. Wir lagern Fett um unsere Organe ab, also diese Visceralfett, was wiederum das Risiko von Diabetes erhöht. Der Körperzusammensetzung ändert sich. Wir haben mehr Fett und weniger Muskel, was dazu führt, dass wir häufig zunehmen. Der Blutdruck kann steigen und. Die Liste, also Osteoporose auch. Und das sind chronische Erkrankungen, die niemand haben will. Und vor allem noch wichtiger, die man auch vorbeugen kann, wenn man informiert ist und weiß, was man tun kann.
Sehr gut, dass du das gesagt hast. Und ich finde auch mit einer Ernsthaftigkeit. Denn das sind ja die Krankheiten am Ende des Tages. Gerade Osteoporose, Oberschenkelhalsbruch ist eine der häufigsten Todesursachen im Alter, wenn mich nicht alles täuscht. Oder eine sehr häufige Ursache. Genauso wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genauso wie Adipositas. Und das sind ja die Dinge, die wir verhindern wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich musste dran denken bei der Aufzählung, was ich total oft sehe und was überhaupt nicht damit in Zusammenhang gebracht wird, sind diese Gelenkschmerzen. Das habe ich aber auch aus eigener Erfahrung, bin ich da sowieso schon sehr sensibel mit. Das heißt also, es sind auch wirklich solche Beschwerden, wo man vielleicht gar nicht unbedingt dran denken würde. Oder wenn ich mir das genitourinäre Syndrom, also Veränderungen im Urogenitalbereich, zum Beispiel dann aufgrund dieses Östrogenmangels, dass man dann vaginale Atrophie bekommt, rezidivierende Harnwegsinfekte bekommt. Auch das sind so Themen. Oder hier die Herzklopfen. Ihr seht,
super wir können häufig.
Ganz, 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 ganz lange darüber reden und es gibt so viele Dinge, die halt dann einfach auch nicht abgeklärt werden. Oder Herzklopfen, ja, da macht man halt ganz viele EKGs und Herzecho und dies, das und dabei ist es ein hormonelles Problem, ja. Genauso wie eben die Harnwegsinfekte eben dann auch ein hormonelles Problem sind oder die Ursache eben an diesem Hormonmangel liegt. Und das sind alles Dinge, die kann man behandeln. Da muss niemand leiden.
Ja, genau, richtig.
Wie behandeln wir denn jetzt? Gehen wir doch gleich über zu den Medikamenten. Oder muss man überhaupt Medikamente nehmen?
Nein, man muss keine Medikamente nehmen. Also das A und O, also das also ich glaube, deswegen wird das auch häufig nicht gemacht, in den Wechseljahren, in Menopause-Metzen, wie wir das machen, wir machen individualisierte Medizin. Das ist eine super individuelle Entscheidung, ob Medikamenten ja oder nein. Aber ich finde, für alle Menschen geht grundsätzlich, es gibt so Lebensstiländerungen und Schlaf und Sport, da gibt es auch wirklich viel, was man tun kann, auch mit einer gesunden Ernährung. Also die gehören immer dazu, so eine Behandlung. Da man kann nicht, ich finde, dass wir, also einfach Medikamente zu geben, ohne das andere anzusprechen, ist halt doof, weil das macht ja gar keinen Sinn. Man kann mit Lebensstiländerung super viel erreichen. Aber wenn wir über die Medikamente sprechen wollen, da gibt es ja verschiedene Optionen. Da gibt es also pflanzliche Medikamente mit so pflanzlichen Phytoöstrogene. Das sind so pflanzliche Hormone, die man nehmen kann, die halt so ganz milde Beschwerden häufig lindern können.
Hast du damit gute Erfahrungen? Sorry, das finde ich jetzt mal ganz spannend.
Ja, so lala.
Ich finde es ein guter Einstieg, vor allen Dingen, wenn man keine Hormone nehmen möchte oder kann.
Ja.
Und ich glaube auch, dass gerade im Lifestyle und auch in eben auch so pflanzlichen Medikamenten ein Potenzial steckt.
Ja. Ja, also ich habe tatsächlich einige Patienten, die damit richtig gut klarkommen. Und ich finde, das sind auch die, wo die Beschwerden wirklich sehr, sehr mild sind. Und das sind häufig die, die auch super viele andere Sachen machen, wie, also die machen ihr Sport, die gucken, dass sie genug Schlaf kriegen und die gucken auf ihre Ballaststoff-Einnahme jeden Tag, dass sie sich wirklich gut ernähren. Und das sind die, die dann halt häufig mit diesen pflanzlichen, ganz leichten Mitteln klarkommen. Aber es ist natürlich auch schön, dass ich hier immer sage, Lebensstiländerung, Sport, Schlaf, gute Ernährung. Aber wenn es einem wirklich schlecht geht, ist man dann nicht in der Lage dazu, Sport zu machen oder die Ernährung umzustellen. Manchmal muss man dann andersrum machen oder versuchen, an möglichst vielen Stellen gleichzeitig alles zu optimieren, damit es den Frauen endlich besser geht. Und dann, wenn die Beschwerden sehr stark sind, kann man dann auch, also wir haben die Pflanzen, dann haben wir auch die Hormone. Und da gibt es auch verschiedene Optionen. Da gibt es zum Beispiel synthetische, also nicht körpereigenen Hormone, wie die Pille, die man vor allem in der frühen Perimenopause, wenn man unter diese starke Schwankung leidet, kann man die Pille nehmen, das bremst die Eierstöcke runter, man hat dann halt keinen Zyklus mehr, keine Regelblutung mehr und keine Schwankungen mehr und man gibt ein bisschen Östrogen dazu zurück. Das ist so eine Option und dann haben wir eine andere Option, ist, viele Frauen haben dann eine Hormonspirale, dass die Regel komplett wegbleibt und dann hat man nicht diese jeden Monat diese Blutverlust und Eisenmangel und keine starke Regelschmerzen. Und dann kann man auch gegebenenfalls ein bisschen Östrogen dazugeben. Und das sind so zwei Optionen, die so nicht nur körpereigenen oder körperidentische oder bioidentische Hormone enthalten, sondern auch synthetische, künstliche Hormone. Und dann ist die andere Option die klassische Hormonersatztherapie. Und das ist heutzutage fast immer mit, ich sage immer körperidentisch, weil ich das der Begriff besser finde als bioidentisch. Das ist so eine eher so ein Marketingbegriff, nach dem wie halt diese großen Studie vor 20 Jahren, der alle Angst gemacht hat, über das Brustkrebsrisiko. Dieser bioidentisch Begriff ist daraus entstanden. Und ich finde, körperidentisch beschreibt es eigentlich besser. Wir geben die Hormone zurück, die uns fehlen. Und damit kann man wunderbar Wechseljahrsbeschwerden behandeln. Und haben eine letzte Option für Frauen, die keine Hormone nehmen können oder möchten. Und da gibt es auch Medikamente, die gezielt einzelne Wechseljahrsbeschwerden behandeln, ohne eine hormonelle Wirkung.
Und was ist jetzt dann der Unterschied nochmal, um das ganz klar zu stellen? Weil das ist ja immer, künstliche Hormone sind böse. Körperidentische oder bioidentische Hormone sind gut. Ist ja auch, ihr hört schon meine Stimme, ne? Aber was sagst du dazu? Also wie kann man das, was ist was und stimmt das wirklich?
Ja, also nein, eigentlich stimmt das nicht. Also wir haben relativ viele Studiendaten zu den künstlichen Hormonen und das ist halt auch tatsächlich, wenn wir auch das Brustkrebsrisiko eingehen wollen, also es gibt sowohl mit der Pille, die viele von uns genommen haben oder immer noch nehmen, da gibt es ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko, gibt es auch mit der Hormonersatztherapie, egal ob körperidentische Hormonersatztherapie oder synthetische Hormonersatztherapie. Also es gibt Daten aus ein paar Studien, die zeigen vielleicht, dass der körperidentische Hormonersatztherapie ein etwas niedrigere Brustkrebsrisikoerhöhung hat als die synthetische Hormone. Aber dieses Risikoerhöhung ist so klein. Also wir vergleichen das mit so alltäglichen Sachen wie zum Beispiel 2 kleine Gläser Wein trinken, erhöht das Brustkrebsrisiko mehr als die Pille zu nehmen oder eine Hormonersatztherapie zu verwenden. Und diese bioidentisch, wie gesagt, diese Begriffe sind entstanden im Grunde genommen, weil nach der Veröffentlichung dieser Studie, die WHI-Studie, vor 20 Jahren hatten viele Menschen Angst und haben sich Sorgen gemacht um Brustkrebs. Und dann gab es ein großes Marketing mit bioidentischen Körper, die sind viel besser und. Aber das Risiko ist nicht komplett weg zu diskutieren, egal ob körperidentisch oder synthetisch. Und beide haben ihren Platz in der Behandlung in den Wechseljahren.
Ich glaube, das muss man einmal erklären. Es gab vor, wann war die WHI-Studie? Ja, 20 Jahren ungefähr?
2002.
Ja, genau. Eine größere Studie, die die Hormonersatztherapie sehr stark in Verruf gebracht hat. Was haben die alles festgestellt? Erhöhung des Brustkrebsrisikos, Erhöhung des Thromboserisikos. Sag du nochmal, du bist da.
Ja, also Erhöhung des Brustkrebsrisikos, Erhöhung des Thrombose, Erhöhung des Herzinfarktrisiko. Aber im Nachhinein haben die Frauen auch sehr, sehr lange auch gefolgt. Und die neue Auswertung von der Studie haben auch im Grunde genommen gezeigt, dass die Frauen, die in diese Studie eingeschlossen worden sind, waren aus den Wechseljahren raus und eigentlich zu alt, um die Fragestellung, die untersucht werde, zu beantworten. Und bei den jüngeren Frauen, die wirklich in den Wechseljahren waren, waren die Effekte durchaus positiver. Also vor allem auch was Herz und Knochen und angeht und das Brustkrebsrisiko war, wie gesagt, wirklich nur minimal erhöht.
Genau, Problem ist nur bei dieser Studie ist, dass die so einen Effekt gehabt hat und auch so medienwirksam war, dass dann sehr, sehr viele Jahre sehr viele Menschen Angst hatten, Hormone zu nehmen, obwohl sie es ihnen gut getan hätte. Und du hast gesagt, die fallen raus vom Alter. Ich würde sagen, da muss ich jetzt den Begriff das goldene Fenster droppen. Was bedeutet das für unsere Therapie?
Ja, das heißt, wir wollen diese Zeitfenster erwischen. Also grob geschätzt ist es tatsächlich also entweder 10 Jahre also nach der letzten Regelblutung oder ungefähr so unter 60 Jahre alt. Und diese Zeitfenster wollen wir erwischen, weil wir wissen, dass dann die Östrogenrezeptoren im Körper noch aktiv sind und das Östrogen noch wirkt, wie wir das wollen. Und wenn man das später im Leben gibt, ist der Gefahr da, dass diese Östrogenrezeptoren nicht mehr so aktiv sind und dass die Therapie einfach nicht wirkt.
Und wie lange muss ich die Therapie dann nehmen? Also ich meine, ich habe ja jetzt dann vielleicht vielleicht einen guten präventiven Effekt. Wenn ich die Therapie dann irgendwann aufhöre, ist er doch auch weg.
Ja, das stimmt.
Die tricky Fragen. Aber das sind die Fragen, die ich mir ja auch tagtäglich stelle. Wie lange darf ich das nehmen? Muss ich meiner Patientin irgendwann sagen, nee, hör jetzt auf damit oder nicht? Oder wann darf ich sie dazu beraten? Ich finde, das sind die tricky Themen, wo wir heute noch ein bisschen Forschung brauchen und wo wir ganz individuell rangehen müssen an die Sache, ne?
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Forschung dazu. Und zum Glück gibt es aber so aktualisierte auch Leitlinien dazu. Früher hat man immer gesagt, so wenig Hormone wie möglich, so kurz wie möglich. Und neuerdings ist die Empfehlung auch wirklich von der internationalen Menopausegesellschaft, von den britischen, von den Amerikanern, von den Deutschen, so viel wie notwendig, so lang wie notwendig. Also es ist immer eine individuelle Abwägung. Welche Beschwerden sind da? Wie stark sind die Beschwerden? Wie ist die Lebensqualität? Was ist das Brustkrebsrisiko? Was ist das Herzinfarktrisiko? Was wollen wir alles damit erreichen und optimieren? Und das ist einfach eine, da gibt es keine pauschale Antwort dazu. Das muss man einfach individuell mit der Patientin selbst einfach die Vor- und Nachteile abwägen und dann entscheiden, wie lange die Therapie noch fortgesetzt wird.
Ja. Individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung ist ein Wort, was ich sehr häufig verwende oder worüber ich sehr häufig schon geschrieben habe. Wir haben am Anfang schon eine kleine Problematik, die ich nochmal am Ende aufbringen möchte, erwähnt. Wir wollen ja Menschen motivieren, für ihre Gesundheit rauszugehen und ja den Körper besser kennenzulernen. Und dann macht man das, hat vielleicht auf Social Media irgendwas aufgeschnappt und geht zur Ärztin und meine Ärztin oder mein Arzt sagt dann, das kann nicht die Wechseljahre sein, sie sind viel zu jung dafür. Und wir haben auch schon gesagt, es gibt typische Fehldiagnosen, dass dann die Stimmungsschwankungen vielleicht als Depression gewertet werden und dann einfach mit Antidepressiven behandelt werden und es wird vielleicht nicht besser, weil es ist ein hormonelles Problem oder unzureichend besser. Oder Herz-nach-Herz-Problem geschaut wird, Rheuma auch bei Gelenkschmerzen. Woran liegt das, dass man so oft auf ein falsches Gleis gerät oder dass man vielleicht auch nicht ernst und wahrgenommen wird oder Ärztinnen und Ärzte ganz klar sagen, das kann nicht sein, weil, das möchte ich immer vorab sagen, ich bin sehr respektvoll meinen Kolleginnen gegenüber und ich finde, es gibt so viele tolle SpezialistInnen und die werden das ja nicht aus boshaft sagen, sondern das ist ja deren Meinung oder das ist so, wie sie es gelernt haben. Woran liegt das, dass doch ganz viele SpezialistInnen da gar nicht auf diesen Menopausenzweig kommen, auf die Idee kommen?
Also das ist, finde ich, relativ einfach zu beantworten. Es ist genau, also ich stimme 100% zu, es ist auch nicht böse Absicht von Ärzten. Also wir wissen das einfach nicht, weil wir das während des Studiums nicht lernen. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe nicht in Deutschland studiert, eben Großbritannien studiert. Also ich habe während meines Studiums in Großbritannien super wenig über die Wechseljahre gelernt. Aber meine Facharztweiterbildung habe ich in Deutschland gemacht. Ich bin ja Allgemeinmedizinerin. Ich habe nicht eine Sache über die Wechseljahre gelernt oder lernen müssen über die Wechseljahre. Gar nichts. Und ich finde, das Problem ist, wenn alle Ärzte und alle Medizinstudenten nicht wissen, was die Wechseljahre sind und was sie für Auswirkungen im Körper haben und was sie für Symptome verursachen können, dann natürlich kommt keiner auf die Idee, diese Symptome zusammenzutun, um zu sagen, ach, das ist die Perimenopause. Und da ist, was stattdessen passiert ist, dass die Frauen zum Orthopäde geschickt werden mit den Gelenkschmerzen, zum Gastroenterologe, mit den Histaminunverträglichkeit, zum Psychiater, mit der Depression. Und eigentlich, was sie brauchen, ist jemand, der das alles zusammen anguckt und sagt, oha, da sind die Hormone momentan nicht in Ordnung, da können wir was tun. Und das ist genau, also es ist keine böse Absicht von den Ärzten, aber das System ist, finde ich, das Fehler ist im System, wir lernen nicht noch genug darüber an. Das wäre, finde ich, super leicht zu beheben. Man könnte Medizinstudenten einfach mehr über die Wechseljahre beibringen. Ich habe neulich in einer Medizinstudentin, die aktuell in Hamburg studiert, gefragt, und die hat gerade Frauenheilkunde gemacht. Ich habe sie gefragt, was sie über die Wechseljahre gelernt hat. Und sie hat gesagt, und ich zitiere, naja, dass es die gibt. Also, das finde ich einfach unglaublich. Das war, also in 2025, das kann eigentlich nicht sein. Das wäre super leicht zu beheben, das Problem. Wenn alle Ärzte Bescheid wüssten, würde es diese Problematik nicht geben, die mit den Fehldiagnosen und dass Frauen sich nicht ernst genommen fühlen.
Umso wichtiger, dass wir Podcasts wie diese machen, dass es Initiativen gibt, wie Wir sind 9 Millionen in Deutschland, aber auch in den UK, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Da ich lerne jetzt ganz viel über Louise Newson, was die mit ihrer Menopause Balance App und ihren Bewegungen da an den Tag bringt, dass Menopause als politische Agenda, die Wechseljahre aufgenommen werden und dass sich dann Schritt für Schritt Strukturen ändern, damit man wirklich vom Studium an auch wirklich was über die Wechseljahre lernt. Und bis dahin solltet ihr euch ExpertInnen suchen wie dich, die sich damit auskennen, die das vielleicht sogar auch noch extra studiert haben. Denn es ist tatsächlich so und es ist wirklich nicht böse gemeint, sondern man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Wir beide, oder du hast es schon, Rebecca und ich tun es gerade, wir lesen gerade jede Studie, die es zur Perimenopause gibt, in unserem Kurs durch, studieren das nochmal zusätzlich 10 Stunden die Woche. Das ist intensiv. Da muss man sich mit beschäftigen. Das fliegt einem nicht so zu. Und das muss auch nicht jeder natürlich. Aber vielleicht macht es schon Sinn, dann zu Expertinnen zu gehen, die sich wirklich damit auskennen und sich beraten zu lassen und ja, das Verständnis zu haben, dass das eben nicht jeder kann, denn nicht jeder ist, ich bin ja auch keine Expertin für Knochenbrüche, weil es nicht mein Thema. So. Und ich glaube, so darf man das auch ein bisschen sehen und sich dann eben die Menschen suchen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, die sich damit auskennen, mit denen man, wo man denkt, ja, das passt und hier machen wir individuelle Therapiekonzepte. Etwas, was bislang in Deutschland ja noch nicht so viel in unseren Systemen integriert ist, aber ich glaube, das ist die Medizin der Zukunft, das kommt.
Ja, das hoffe ich.
Meine Standardabschlussfrage, wir haben schon so viel gesprochen. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, um deine Herzensangelegenheit, also mehr Aufklärung über die Wechseljahre nach vorne zu bringen, welche wäre das?
Also das erste wäre, du hast es eigentlich schon fast gerade so erwähnt, also dass alle Frauen wie mit Mitte 30 so ein Schreiben kriegen, dass die über die Wechseljahre so ein bisschen mehr Bescheid wissen. Also das ist tatsächlich eine der Förderungen von dieser Wir sind 9 Millionen Initiative, finde ich eine super Sache. Ich meine, stell dir vor, alle Frauen würden mit Mitte 30 ein Schreiben kriegen, in der steht, was die Wechseljahre sind, was man tun kann, wie man das behandelt. Das würde schon einfach wirklich viel helfen. Also das ist Nummer 1. Nummer 2, habe ich auch gerade gesagt, ist auch eigentlich mein Lieblingsthema, eine Pflichtfortbildung für alle Ärzte über die Wechseljahre. Ich finde, egal welche Fachrichtung, es müssen alle Ärzte Bescheid wissen über die Wechseljahre, egal ob Orthopäde, ob Psychiater, ob Gastroenterologe, ob Gynäkologe, ob Hausarzt, also wirklich alle. Ich habe jetzt natürlich eine männliche Form von Arzt benutzt. Ich bin in deinem weiblichen Podcast, wo wir immer über Ärztinnen reden. Es tut mir leid, es ist meine, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Also eine Pflichtfortbildung für alle Ärztinnen. Genau, also finde ich, das würde einfach so einen großen Unterschied machen. Und der dritte ist mehr Forschung über die Wechseljahre, dass wir einfach endlich mehr verstehen, was da los ist. Es gibt Forschung, aber wir haben lange nicht genug. Da gibt es große Potenzial, um die Sachen, die wir noch nicht verstehen, herauszufinden. Also mehr Forschung.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und weißt du, was ich ziemlich genial finde und die ersten beiden Wünsche, die sind so einfach zu erfüllen. Da braucht es gar nicht viel. Da braucht es nicht viel. Anstoß.
Aber warum tut das keiner?
Wir stehen dafür ein. Wir stehen dafür ein. Und noch viel mehr Menschen. Wenn du mehr erfahren möchtest über Sophie Berking und natürlich auch, wo ihre Praxis ist, haben wir es eigentlich schon gesagt? Wo findet man dich? In Hamburg. Erzähl noch mal ganz kurz. Deine Praxis, ganz wichtig. Oh mein Gott.
Also ich bin in Hamburg in der Roten Baumchaussee in einer kleinen Privatpraxis im Kuriohaus und ihr findet mich auf meiner Webseite. Das ist www.menomedicum.com.
Fantastisch. Und ihr findet natürlich alle Infos in den Shownotes wie immer. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne gute Bewertungen, 5 Sterne, empfiehlt den Podcast weiter, leitet ihn an jede Freundin Mitte 30, damit sie Bescheid weiß. Und jetzt danke ich dir herzlich, dass du heute da warst. Wir bleiben in Kontakt, sind wir sowieso. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt PMS Talks mit Mut, Wut und Liebe zum Bluten. Bis dahin.